So, wir sind am Ende unserer Predigtreihe über den ersten Thessalonicher Brief. Und wir haben bereits einiges über die Gemeinde in Thessalonich erfahren und gelernt. Sie waren Vorbilder für andere Gemeinden, für andere Christen. Und weil trotz der Umstände, in der sie waren, trotz Verfolgung und so weiter, blieben sie trotzdem an Jesus dran. Sie waren Jesus und den Glauben weiterhin treu. Und außerdem waren sie nicht nur darin Vorbilder, sondern auch in Bezug auf Evangelisation und Mission. Aber Paulus macht in diesem Brief aber auch deutlich, dass es auch mehr geht. Es ist Raum für mehr. Das ist das Thessalonicher Prinzip, was Karl dann in seiner Predigt erwähnt hat. Nämlich, das ist die Einstellung, dass man sagt, danke für das, was ist und bitte um mehr. Und so ermahnt und ermutigt Paulus die Thessalonicher dann ab Kapitel 4, sehr praktisch. Er ermahnt zu einem Leben in der Heiligung und zur Bruderliebe. Dann geht Paulus dann weiter auf Fragen der Thessalonicher bezüglich der Auferstehung der Toten ein und beschreibt und schreibt dann über die tröstende Hoffnung, die all diejenigen haben, die Jesus vertrauen. Also wenn es um die Auferstehung geht und die Wiederkunft Jesu. Er macht aber auch klar und deutlich, dass der Tag des Herrn plötzlich und unerwartet kommen wird. Und dazu hat Gerhard letzten Sonntag die Predigt gehalten. Und er hat es so gesagt, dass Jesus wie ein Schlaganfall kommen wird. Ja. Das ist sehr interessant, wie er das formuliert hat, aber Jesus wird wie ein Schlaganfall kommen. Und darum ist es wichtig, dass wir bereit sind, indem wir im Licht leben. Und jetzt, heute also im letzten Abschnitt des Thessalonicher Briefs, greift Paulus noch einmal ein paar Dinge auf, die er bereits erwähnt hat, also ein paar Themen, die er vorher schon im Brief besprochen hat. Und er gibt Ermahnungen weiter an die Leser, also an die Thessalonicher und an uns dann heute. Und diese Ermahnungen habe ich jetzt einmal als Prinzipien für ein gottesfürchtiges Gemeindeleben genannt. Das ist in der Text aus 1. Thessalonicher Kapitel 5, Abvers 12. Und diese Prinzipien habe ich versucht, zumindest in vier Hauptteile einzugliedern. Also Paulus sagt so vieles, man könnte da einige Predigten noch drüber machen. Und ich habe mich echt bemüht, das so kurz und knackig wie möglich zu machen und habe mir einiges dazu notiert und aufgeschrieben und bin dann letztendlich auf vier Punkte gekommen, also auf vier Prinzipien für ein gottesfürchtiges Gemeindeleben. Und das erste Prinzip finden wir in Vers 12 und 13. Wertschätze die Leiter. Wir lesen, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Weil Paulus das so schreibt, können wir annehmen, dass es Unstimmigkeiten gegeben hat zwischen den Gemeindegliedern und der damaligen Leitung und der Ältesten. Ich meine, das kommt heute auch immer wieder mal vor. Themen könnten unterschiedliche gewesen sein. Aber wahrscheinlich sind es genau diese Themen, die er bereits in diesem Brief behandelt hat. Themen bezüglich der Heiligung, der Nächstenliebe, bezüglich der Arbeit, ja, dass sie einer ordentlichen Arbeit nachgehen. Und auch Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Auferstehung und der Wiederkunft Jesu und dem Endgericht und so weiter. Und dazu hat Paulus bereits einiges in diesem Brief geschrieben und bereits Stellung dazu genommen und Fragen beantwortet. Die Gemeindeleiter waren sicher ziemlich beschäftigt damit, die Gemeinde zu ermahnen, zu ermutigen, Es hat sicher Diskussionen gegeben, ganz klar. Einige haben sicher auch diese Ermahnungen ignoriert und so kam es zu Unstimmigkeiten, vielleicht sogar zu Streit. Darum ermahnt aber hier Paulus die gesamte Gemeinde, Leiter und Gemeindemitglieder. Aber zunächst macht einmal Paulus hier deutlich, er macht drei Dinge über Leiterschaft und über Leiter deutlich. Und er beschreibt dadurch ihren Aufgabenbereich. Die wollen wir uns ganz kurz anschauen. Als erstes, Leiter arbeiten. Ja, also Leiterschaft ist Arbeit. Es ist nicht nur die Predigt oder die Lehre, die dann von hier weitergegeben wird, die sichtbar für jeden ist, sondern es ist auch vieles, was so unsichtbar ist, was nicht jeder sofort sieht. Es beinhaltet Vorbereitungen, Planung, Gespräche mit Geschwistern und anderen. Ja, und noch viel, viel mehr, was nicht sichtbar ist. Das Zweite, was Paulus hier über die Leiter sagt, Leiter leiten Christus gemäß. Und er schreibt ja in Vers 12, dass die Leiter den Gemeindegliedern im Herrn vorstehen. Ja? Also im Herrn vorstehen. Sie sollen Christus gemäß leiten. In Johannes 10, Vers 11 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und wenn die Gemeindeleiter Christus gemäß leiten, dann sind sie Hirten, so wie Jesus, nach seinem Vorbild. Sie sollen sich für die Gemeinde aufopfern. Und so gute Hirten sein. Das Dritte, was Paulus hier sagt und schreibt, ist, dass gute Hirten auch zurechtweisen. Sie zeigen sozusagen den rechten Weg, wo es hingeht. Ja, auf diesen schmalen Weg muss man eben hin und wieder mal ermutigen, aber auch ermahnen. Das gehört einem dazu. Und das machen die Leiter sicher nicht gern. Also wer ermahnt, schon gerne andere. Ich glaube, das ist ja ein undankbarer Job und ja, wird auch nicht immer von allen angenommen und gern gesehen. Und manchmal müssen natürlich auch Entscheidungen getroffen werden. Und man kann es leider auch nie allen recht machen, das ist leider so. Aber Paulus beschreibt hier die Aufgaben von Leitern. Sie arbeiten, wenn sie das tun, sollen sie dann auch Christus gemäß leiten und sie sollen auch zurechtweisen. In Folge ergibt das eben, dass Leiter für die geistliche Fürsorge und für die Aufsicht zuständig sind in der Gemeinde. Und das ist eben das, was Paulus hier sagt, dass deswegen die Leiter anerkannt werden sollen. Das kann man wertschätzen. Aber weil wir vorhin ja auch von Ermahnung gesprochen haben, wann warst du das letzte Mal dankbar für Ermahnung? Egal jetzt, ob es von einem Leiter gekommen ist oder von einem anderen Gemeindemitglied, von einem Geschwister. Das ist eine etwas schwierigere Frage vielleicht. Es ist deswegen so schwierig, weil es eben nicht oft vorkommt. Man ist nicht immer dankbar für Ermahnungen. Und wenn das einmal vorkommt, dann zeigt das, dann ist das ein Zeichen für geistliche Reife. Ja, es ist unangenehm, ermahnt zu werden und auch unangenehm zu ermahnen. Aber manchmal ist es eben wichtig. Es ist so wie in der elterlichen Erziehung. Ich ermahne auch nicht gern meine Kinder. Aber ich weiß, dass es notwendig ist und wichtig ist für ihre Entwicklung. Und so ist es in der Gemeinde auch. Ermahnung, und ich sage jetzt auch noch Ermutigung, ist wichtig für unsere geistliche Entwicklung. Und darum sollen eben die Gläubigen ihre Leiter anerkennen, sagte Paulus. Dabei hat eben diese Wertschätzung immer mit dem Dienst etwas zu tun. und nicht mit dem Maussinn. Es hat nichts damit zu tun, ob der Leiter jetzt charmant ist oder ob er imposant ist. Es hat nichts mit dem Aussehen zu tun. Es hat rein mit der Berufung zu tun. Die Berufung zu einem Dienst, zu einem Hirtendienst in der Gemeinde. Und das kann man ihm wertschätzen. Denn die Leiter machen das ja aus Liebe. Ja? Leiterschaft und Mitarbeit ist Dienst aneinander in Liebe. Und das ist ehrenwert, das kann man wertschätzen. Das zweite Prinzip finden wir in Vers 13. Fördere den Frieden. Da schreibt Paulus, haltet Frieden untereinander. Und das ist ein ganz besonderes und ganz besonders wichtiges Thema im Neuen Testament. Immer wieder lesen wir, dass wir Frieden untereinander haben sollen und halten sollen. Das sagt Jesus, das sagt Paulus immer wieder. Und vorhin habe ich ja angesprochen, dass es unangenehm ist, zu ermahnen. Und es ist auch unangenehm, ermahnt zu werden. Man reagiert normalerweise mit einer Abwehrhaltung. Ja, wenn jemand kommt, um zu ermahnen, wenn jemand kommt, um mich zu korrigieren, dann reagieren wir meistens mit einer Abwehrhaltung. Es trifft irgendwie unseren Stolz. Aber genau darum geht es ja erst. Unser Stolz soll ja gebrochen werden. Das ist ja der Sinn dabei. Es ist eben wichtig für die geistliche Gesundheit. Es ist wichtig für den Frieden letztendlich. Aber was sind Gründe für Unfrieden? Also man könnte viele aufzählen. Ich habe jetzt ein paar hingeschrieben, die meiner Meinung nach grundlegend sind. Also diese finden wir überall und wahrscheinlich auch in der damaligen Gemeinde in Thessalonich. Und Unfrieden entsteht sicher auch durch Vorurteile und Tratsch. Durch Tratsch werden die Vorurteile nochmal verstärkt. Also je nachdem, mit wem man redet. Und da sollten wir immer aufpassen. Wenn wir über andere schlecht reden, also üble Nachrede und Rufmord, ist ja ganz schlecht. Und dadurch stellen wir uns höher als die anderen und erniedrigen dann damit die anderen. Das ist nicht Demut. Und üble Nachrede ist schlecht. Das finden wir immer wieder in der Bibel. Ja. Und zwar wird das zum Beispiel im Jakobusbrief beschrieben, was wir dann mit unserer Zunge sozusagen machen. In Kapitel 3, ab Vers 9, sagt Jakobus über unsere Zunge: Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Es ist besser, miteinander statt übereinander zu reden. Ich denke, das ist uns allen klar. Aber als Christen sind wir in der Gefahr, Tratsch auch geistlich zu tarnen. Und ich möchte da nur ein Beispiel geben. Man kann zum Beispiel Tratsch so tarnen, also wenn man es als Gebetsanliegen weitergibt. Wir wollen ja konkret beten, ja? Also müssen wir auch Namen nennen, ist das nicht so? Als ob Gott nicht wissen würde, um wen es sich handelt. Müssen wir Gott daran erinnern, um wen es sich handelt, welcher Name das ist, sonst weiß er das nicht. Ich denke nicht, dass es so ist. Aber das passiert sehr oft. Und so können wir etwas Schlechtes vergeistlichen sozusagen. Und da sollten wir wirklich aufpassen. in unseren Gebetskreisen, wenn wir miteinander beten und für andere beten, wenn es die Person nicht ausdrücklich gesagt hat und erlaubt hat, dann sollten wir keinen Namen verwenden. So versündigen wir uns einander. Wir sollen also nicht hinter dem Rücken anderer reden. Das sorgt für Unfrieden. Daraus folgend hat Unfrieden auch etwas mit Unversöhnung zu tun. Und wir wissen aus dem Wort Gottes, dass wir nicht unversöhnt bleiben sollen. Also, dass wir uns versöhnen sollen. Ja, ich habe jetzt bewusst beide Varianten gebracht, die negative und die positive Form. Jesus sagt in Matthäus, Kapitel 5, Vers 23, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante, im umgekehrten Fall finden wir in Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir friedvoll und friedlich miteinander umgehen. Ein friedvoller Umgang löst Spannungen und Verspannungen auf. Und es erleichtert einfach das Miteinander. Paulus sagt auch diesbezüglich in Epheser 4, Vers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Die Einheit im Heiligen Geist. Frieden und Einheit hat etwas miteinander zu tun. Wir sollen also den Frieden fördern. Frieden zu halten ist eben ein Ausdruck der Liebe und es begünstigt die gegenseitige Wertschätzung. Das heißt aber nicht, dass wir alles tolerieren sollen und weil wir über gewisse Themen nicht reden wollen, weil uns das bis zum Hals steht oder was auch immer, weil wir unsere Ruhe haben wollen und so weiter, einfach Sachen nicht mehr ansprechen sollen, nicht mehr miteinander reden sollen deswegen, weil wir von den Dingen weglaufen, weil es mir letztendlich nur um mich geht. Das sollten wir aufpassen, ja? Das ist Selbstbezogenheit. Und Peter hat es schon mal formuliert in dieser Predigtreihe, wo er gesagt hat, dass Gleichgültigkeit Lieblosigkeit ist. Wenn uns die anderen Geschwister gleichgültig sind, dann ist das Lieblosigkeit. Und Paulus spricht es auch in anderen Briefen noch an. Aber genau darum schreibt dann Paulus weiter und im Vers 14. Und das ist auch das nächste Prinzip. Sorge dich um Glaubensgeschwister. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. In diesem Vers lehrt also Paulus, wie wir miteinander in der Gemeinde umgehen sollen. Er geht auf das Praktische ein, ja, von der Selbstbezogenheit hin zu Nächstenliebe. Er ermahnt noch einmal. Und er führt hier drei Kategorien von Menschen an. Drei Kategorien, die meistens als Belastung für die Gemeinde angesehen werden. Und die wollen wir uns nur ganz kurz anschauen. Als erstes haben wir die Unordentlichen. Und damit meint Paulus wahrscheinlich diejenigen, die bewusst nicht arbeiten wollen. Also in Kapitel 4 hat er darüber geschrieben, da hat es scheinbar einige gegeben, die sich bewusst auf die faule Haut gelegt haben. Und dadurch haben sie nicht für ihren Lebensunterhalt sorgen wollen, sondern waren der Meinung, dass, oder haben sich durchfüttern lassen von den anderen aus der Gemeinde. Mit dem Hintergrund, dass wahrscheinlich ja Jesus bald wiederkommt. Also brauchen wir nichts mehr zu tun und leben ein unordentliches Leben, so wie Paulus es hier nennt. Und solche Menschen führen eben ein ungeordnetes Leben und fallen den anderen Gemeindegliedern unnötig zur Last. Und das spricht Paulus hier an. Solche Menschen müssen zurechtgewiesen werden. Das ist die erste Kategorie. Die zweite sind die Kleinmütigen. Oder die Mutlosen, die Ängstlichen, die Angst vor der Zukunft haben. Angst vor dem, was kommen wird. Was wird die Verfolgung in Zukunft bringen? Wie wird das Endgericht sein? Ja, das sind Themen aus dem Thessalonicher Brief. Und mit solchen Menschen sollen wir mit Bedacht umgehen und mit Bedacht trösten. Tröstet die Kleinmütigen, schreibt er hier. Solche Menschen müssen auch abgeschirmt werden. Von den anderen, die mutiger sind, die nicht so ängstlich sind. Solche Menschen sollen wir Mut zusprechen. Die dritte Kategorie sind die Schwachen. Oder die geistlich Schwachen. Oder auch moralisch Schwachen. Das sind die Menschen, die dann bei Anfechtungen sofort aufgeben. Die sofort in Sünde fallen. Die vor Prüfungen kapitulieren. Und das sind auch die Stärkeren jetzt aufgerufen, den Schwachen zu helfen. Das ist eben die Rolle der Stärkeren. Dazu sagt der Paulus in Römer Kapitel 15, wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Wir sollen uns also gegenseitig in schwierigen Zeiten beistehen. Jeder macht mal schwierige Zeiten durch. Und wir alle brauchen irgendwann einmal Ermahnung, aber auch Ermutigung und auch praktische Hilfe. Es ist leicht zu sagen, ich bete für dich, ich denke an dich. Das machen wir gerne, oder? Aber es ist nicht in jeder Situation hilfreich. Da sollten wir überlegen, ja, was hilft, was kann ich tun, was kann man wirklich machen. Es ist wichtig, füreinander zu beten, ja. Aber es hilft einfach nicht immer. Je nachdem, um wen es sich da handelt. Also welche Menschen man sich hat, aus welcher Kategorie. Sind es die Kleinmütigen, die Ängstlichen, die geistlich Schwachen? Wir sollen also für die Glaubensgeschwister sorgen. Ein starkes Beispiel gibt Paulus selbst. In 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 16, da schreibt Paulus selbst, nur Onesiphorus hat treu zu mir gehalten. Möge seine Familie die Barmherzigkeit des Herrn erfahren, denn er hat mich oft ermutigt und hat sich nicht geschämt, zu mir zu stehen. Obwohl ich ein Gefangener bin und in Ketten liege. Im Gegenteil, sobald er in Rom war, suchte er nach mir und er gab nicht auf, bis er mich gefunden hatte. Das ist ein starkes Beispiel, oder? Wir alle brauchen mal Ermahnung, Ermutigung und echte Hilfe. Doch es ist nicht einfach und wir brauchen Geduld. Wir brauchen alle Geduld, weil es manchmal anstrengend ist mit solchen Menschen aus diesen Kategorien. Aber wir sollen rücksichtsvoll und liebevoll miteinander umgehen. Und das ist eine Gelegenheit, um miteinander zu wachsen, um einander zu stärken. Die Gemeinde Gottes ist ja der Ort, wo Kranke, wo Schwache wieder heil werden können, wieder stark werden können. Und wir können alle dazu beitragen. Das ist ja sehr letztendlich, wenn es um die Liebe in der Bibel geht. Schreibt ja Johannes in Kapitel 13, Vers 35, wo Jesus dann klar sagt, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So können wir zeigen, dass wir Jesu Jünger sind. Das zeigt sich eben in der Sorge und die Glaubensgeschwister. Und das bringt mich eben auch zum letzten Punkt. Strebe nach dem Guten. Ein allgemeines Prinzip. Strebe nach dem Guten. Paulus schreibt in Vers 15, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Die Thessalonicher wurden verfolgt. Ihnen wurde sicher Böses angetan. Ja, es gab Tratsch, ja, so wie in allen Gemeinden letztendlich. Und einige waren sicher verhärtet. Und einige hatten sicher den Eindruck, sie müssten sich rächen. Und Paulus möchte hier den Lesern seines Briefes daran erinnern, dass das ein Instinkt der sündigen Natur ist. Wir kennen alle die Textstelle in Römer 12, Vers 17 bis Vers 21, aber ich werde selektiv lesen. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Und dann in Vers 21, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Wir sollen das Böse mit dem Guten besiegen. Das Gute anstreben, nach dem Guten streben. Weiters sagt Paulus in Vers 16, freut euch alle Zeit. Wie soll man sich freuen, wenn einem Böses angetan wurde? Ich denke, Paulus meint hier nicht eine Freude, also eine Fröhlichkeit im Sinne von einer Laune. Wir können uns alle Zeit freuen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir mit ihm verbunden sind. Auch wenn wir nicht immer diese Freude spüren. Und wir können uns freuen, dass wir mit ihm verbunden sind. Ich meine, das ist herausfordernd. Es ist herausfordernd für unser Verstand, für unser Denken, für unsere Gefühle. In Vers 17 schreibt dann weiter Paulus, betet unablässig. War Wahnsinn, oder? Ich meine, darüber hat Peter bereits schon gepredigt in dieser Predigtreihe. Heißt das, dass wir sonst nichts mehr tun sollen, nur mehr beten sollen? Wir lassen die Arbeit beiseite und beten nur mehr. Oder? Das ist das, was ihr hier meint, oder? Nein. Wir sollen unablässig beten, das heißt, wir sollen nicht davon ablassen zu beten. So könnte man das auch formulieren. Also nicht das Gebet weglassen. Wir sollen immer mit Gott im Gespräch sein. Wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, so wie bei jeder anderen Beziehung, ist das Gespräch mit ihm wichtig. Betet unablässig, also mit Gott im Gespräch bleiben. Immer wieder mit ihm reden. Und dann sagt Paulus in Vers 18, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir sollen für alles dankbar sein. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tue mir da öfter schwer damit. Also wenn ich Probleme habe, wenn es gesundheitliche Probleme gibt und andere Probleme, wenn man nicht ernst genommen wird, wenn. Wie soll man da dankbar sein? Und ich denke, das ist eines der schwierigsten Fragen, die man haben kann. Und es gibt meiner Meinung nach nicht viele Antworten. Aber es müssen auch nicht viele Antworten geben. Es muss nicht viele Antworten geben. Wie bereits bei der Freude erwähnt, können wir dankbar sein für die Errettung. Aber wir können auch Gott vertrauen, dass er souverän ist, dass er weiß, was mit uns geschieht. Er kennt unser Umfeld. Er weiß ganz genau, wie es uns geht. Und er kann alles verwenden zu unserem Besten. Wir können dankbar sein, dass wir errettet sind und dass Gott alles zu unserem Besten verwendet. Wir vertrauen ihm und seinem Wort. Denn Paulus schreibt in Römer 8, Vers 28, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. So können wir dankbar sein. Auch wenn wir uns nicht danach fühlen. In Vers 19 schreibt Paulus, den Geist löscht nicht aus. Irgendwie scheint da kein Zusammenhang zu sein. Es sind so Sachen, die einfach so hingeschmissen sind auf den ersten Blick. Aber wenn wir wissen und die Bibel betrachten, dass der Heilige Geist in uns wirken möchte, er möchte Freude, Gebet, also Beziehung zu Gott und Dankbarkeit in uns bewirken und noch viel mehr und Veränderung und. Dann finde ich es erstaunlich, dass Paulus hier schreibt, den Geist löscht nicht aus. Ich finde es unfassbar, dass der allmächtige Gott es zulässt, dass wir als Menschen den Geist auslöschen können. Jedoch ist Gott kein Diktator. Er zwingt uns nichts auf. Gott ist Liebe. Und Liebe lebt von der Freiheit, sich entscheiden zu können. Wie können wir den Heiligen Geist auslöschen oder unterdrücken? Meistens ist es so, dass wir nicht Gottes Willen tun wollen, sondern eher den eigenen Willen. Und dann ist es genau dieser Fall, wo wir den Heiligen Geist, das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben unterdrücken. Also die Sünde löscht sozusagen den Geist aus. Aber hier meint Paulus noch mehr, etwas mehr, denn er schreibt es ja einer Gemeinde und er ermahnt die ganze Gemeinde. Das heißt, hier meint Paulus aber auch das Wirken des Geistes in der Gemeinde. Und wie wirkt der Heilige Geist in der Gemeinde? Durch Geistesgaben. Speziell geht Paulus hier in den Versen 20 bis 22 auf das prophetische Reden ein. Er sagt, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Also nur ganz kurz, prophetisches Reden ist nicht nur auf Vorhersagen beschränkt, ja, dass man sagt, was in der Zukunft sein wird. Sondern Propheten haben immer im Namen Gottes geredet. Und im Neuen Testament bedeutet Weissagen, das Wort Gottes weitergeben. In diesem Sinne ist jeder, der das Wort Gottes weitergibt, ein Prophet im Neuen Testament. Und Paulus ist das Weissagen oder dieses Weitergeben des Wortes Gottes besonders wichtig und spricht das ihn immer wieder an. Also zum Beispiel im Korintherbrief, da schreibt er diesbezüglich im 1. Korinther 14, Vers 3: Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zu Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Deswegen ist es ihm so wichtig. Es bringt die ganze Gemeinde weiter zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wie können wir also den Geist Gottes auslöschen in der Gemeinde und unterdrücken? Ja, zum Beispiel, wenn wir kritisch sind in Bezug auf den Gaben. Wenn jemand eher unbehende und ungeschickt das Wort Gottes weitergibt, dann müssen wir wirklich mit Kritik aufpassen, damit wir den Geist Gottes, damit wir das Wirken des Geistes Gottes nicht auslöschen, nicht unterdrücken. Ich sage nicht, dass man gewisse Dinge nicht ansprechen soll, dass wir uns gegenseitig helfen und ermahnen und lehren, ja? Wie kann man das besser machen, wie kann man das Wort Gottes besser weitergeben und so weiter. Aber wir sollen vorsichtig mit der Kritik sein. Denn wie ich schon vorher erwähnt, wir können mit unserer Zunge vieles anrichten. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die sozusagen als falsche Verkündiger, falsche Propheten mit unreinen Absichten genannt werden. Nicht? Da müssen wir eben auch aufpassen. Und eben nur das Gute behalten. Aber wir können nur das Gute behalten, wenn wir es vorher prüfen. Das sagt auch Paulus hier. Wir sollen es prüfen und das Gute behalten. Was heißt zu prüfen? Etwas mit einer Vorlage zu prüfen, anzuschauen. Was ist bei uns die Vorlage? Bei uns ist das Wort Gottes, der Maßstab und die Vorlage. Vergleichen wir unsere Aussagen, das, was gesagt wird, das, was geredet wird, mit dem Wort Gottes. Und nehmen wir das Gute. Behalten wir das Gute. Wir sollen also die geistlichen Gaben in der Gemeinde nicht unterdrücken. Und wir sollen prüfen, das Gute behalten. Und dadurch auch uns vom Bösen fernhalten. Wir sollen alles prüfen, uns vom Bösen fernhalten, sondern das Gute behalten. So, nun möchte ich zum Schluss kommen. Paulus gibt all jenen, die auf Jesu Wiederkunft warten, also alle Gläubigen, gibt er hier einige Prinzipien für ein gottesfürchtiges Gemeindeleben. Ich habe sie eben auf vier aufgeteilt. Das erste war: Wertschätze die Leiter für ihre Arbeit. Das zweite: fördere den Frieden untereinander. Es ist ganz wichtig für die Einheit. Das sollen wir aber auch praktisch werden. Also drittens: sorge dich um Glaubensgeschwister. Und viertens: strebe nach dem Guten. Wir können uns also bemühen und zulassen, dass Gottes Geist in uns wirkt und in der Gemeinde. Und so können wir gemeinsam ein Leben zur Ehre Gottes führen, im Licht leben und warten und darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Dass Jesus wiederkommt. So denke ich, dass auch Paulus' Gebet in den Versen 23 und 24 verständlich wird und wir es auch für uns in Anspruch nehmen. Denn Gott wird uns ans Ziel führen. Und damit möchte ich auch abschließen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen.